Liebe Geschwister und Freunde, ich kann zwar nicht sagen, wie ein Buchtitel lautet, ich komme aus dem Siegerland, aber ich kann sagen, ich fahre in das Siegerland jährlich etwa zweimal im Durchschnitt und dies durch Gottes Güte schon sehr viele Jahre. Und nun ist also unser Thema heute Abend das Gesetz in siebenfacher Schau. Morgen Vormittag ein Thema aus der Prophetie, die Prophetie von Daniel 7, über den Weg der Völkerwelt und über die kommende Endzeit und über das sich anschließende Gericht. Heute Abend das Gesetz in siebenfacher Schau. Wenn ich nur einen Aspekt davon herausgreifen würde, das wäre ja möglich, ich würde zum Beispiel versuchen, eine Stunde lang zu sprechen, etwa ausgehend von Psalm 119 und anderen positiven Aussagen übers Gesetz im Alten Testament und würde einfach sagen und diese Linie eine ganze Stunde ausziehen, das Gesetz ist dazu gegeben, dass man es tut, dass man es hält. Das Gesetz ist etwas Wunderbares und das sollen wir eben halten. Punkt. Wenn ich das eine Stunde lang ausführen würde, und dann könntet ihr mit Recht am Schluss der Stunde sagen, also Bruder Schumacher, das war ja nicht gerade falsch, aber mir scheint doch was zu fehlen. Wenn ich eine Stunde lang verkündigen würde über, mit dem Gesetz haben wir gar nichts zu tun. Frei vom Gesetz, Galaterbrief und ähnliche Stellen. Das Gesetz geht uns überhaupt nichts mehr an, da sind wir völlig frei. Das ist sowieso nur negativ zu sehen, da haben wir nichts mit zu tun, Punkt. Dann könnte der ebenfalls am Schluss der Stunde sagen, also Bruder Schumacher, das steht ja zwar bei Paulus im Galaterbrief, aber ich meine, da gibt es auch noch ganz andere Klänge und Bedeutungen. Und so möchte ich eben etwas sagen unter sieben Aspekten, ohne dass das natürlich erschöpfend sein soll. Das Gesetz ist ein gar gewaltiges Thema. Auch gerade gläubig gewordene Juden, denen wird das zum Problem. Und da gibt es bis auf den heutigen Tag zwei Strömungen im Judentum, bei jüdischen Christen oder messianischen Juden, wie sie sich nennen, weil ihnen das Wort christlich ein bisschen suspekt ist. Sagen sie lieber messianisch und meinen damit dasselbe. Und da haben wir ja gerade in diesem Jahr in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit mehrere Vorträge zum Abdruck vorgesehen von Baruch Ma'otz. Den werden Sie nicht kennen, ich kenne ihn auch noch nicht. Er hat auf der Langensteinbach-Höhe gesprochen, 1985 wohl, auf einer Israel-Konferenz und ich bekam das dann schriftlich in Übersetzung in Deutsch. Es ist nicht immer ganz leicht zu lesen, aber es enthält doch manches, was unser einer in der Bibel einfach nicht gleich sieht. So hatten wir im letzten Heft von Gnade und Herrlichkeit etwas von Baruch Ma'otz über die Zusammengehörigkeit von Volk und Land Israel. Und ich habe inzwischen die Hefte 3 und 4 vorbereitet und Korrekturen gelesen. Da kommt dann weiteres von Baruch Ma'otz, auch über Bündnisse, Gesetz, Gnade, Verheißung in ihrer Beziehung zueinander. Und da sagt er auch an einer Stelle, uns ist das Gesetz zu einem Problem und auch gläubig gewordene Juden leiden am Gesetz und stehen in einer Spannung. Sollen wir nun sagen, wie gläubig gewordene aus den Nationen, das Gesetz geht uns überhaupt nichts an? Oder sollen oder müssen wir sagen, mit dem Gesetz und dem Bund des Mose haben wir durchaus noch zu tun, zwar nicht, um dadurch errettet zu werden, aber dieser Bund, der ist mit uns als Volk geschlossen und geht uns noch an. Wie das dann praktisch sich verwirklicht, sagt er, das ist einigermaßen schwierig für Juden. Eine Kontinuität des Bündnisses und auch wiederum eine Diskontinuität. Aber jetzt zu meinem Thema. Erster Punkt von den sieben. Das Gesetz, eine Offenbarung der Heiligkeit Gottes. Das Gesetz ist eine Offenbarung der Heiligkeit Gottes. Gott offenbart sich auf verschiedenen Stufen. Er offenbart sich, um einmal drei wichtige Stufen herauszugreifen, in der Natur, im Gesetz, im Evangelium. In der Natur, im Gesetz und im Evangelium. Da offenbart sich Gott in fortschreitendem Maße. Es gibt noch weitere Offenbarungsstufen und Quellen des Gewissens. Da offenbart sich Gott auch durch seinen Geist, durch mancherlei. Aber das sind drei sehr wesentliche Stufen. In der Natur kann man auch etwas von Gott erkennen. Wenn mir ein Mensch erklären würde, ich gehe Sonntagmorgen nicht unter das Wort, ich gehe in den Wald, da erlebe ich Gott, oder irgendwo in der Natur, da wird mir Gott groß, dann würde ich nicht sagen, ist dummes Zeug. Ich würde sagen, das ist mir zu wenig. Jawohl, in der Natur kannst du etwas von Gott erkennen, und Römer 1 sagt uns Paulus einmal ganz genau, was wir in der Natur von Gott erkennen können, seine Göttlichkeit und seine Kraft. Römer 1, Vers 20. In der Schöpfung können wir den Schöpfer erkennen. Das folgert Paulus im Heiligen Geist. Das verlangt Gott, der uns den Verstand gegeben hat, dass wir diesen logischen Schluss ziehen, denn wir können ihn ziehen. Aber heute gibt es Dutzende und noch mehr Bücher, die uns weismachen wollen. Ich habe in einige hineingesehen, das sei doch gar nicht wahr und gar nicht logisch und gar nicht stimmig und gar nicht schlüssig. Das sei doch alles von selber geworden, beweist die Quantentheorie. Da gibt es so allerkleinste Teilchen, die in, was weiß ich, ein Zehntausendstel einer Sekunde erscheinen und wieder verschwinden. Also, das kommt aus dem Nichts und verschwindet wieder. Und da haben wir es doch bei den kleinsten Teilchen, die kommen aus dem Nichts, da brauchen wir keinen Schöpfer. Wohl dem, der, wenn er schon solche Bücher liest, ständig den Rotstift zückt, wie ich das Gott sei Dank mache und vorher bete, Herr, lass mir solche Bücher nicht zur Gefahr werden. Ich möchte aber ein bisschen wissen, wie die Menschen denken als Verkündiger. Soll man davon ja auch eine Ahnung haben, wen man anspricht und was auf die Leute heute an Büchern und Weltanschauungen losgelassen wird. Gott sagt in Römer 1 also, dass sie ohne Entschuldigung sind. Es ist nicht nur Dummheit, sondern noch mehr Schuld, wenn man nicht aus der Schöpfung auf den Schöpfer schließt. Ich habe da ein Buch gelesen, aus dem Englischen übersetzt, Gott und die modernen Naturwissenschaften. Ich konnte an manchen Stellen nicht anders. Ich habe an den Rand geschrieben, du Tor oder Dummheit. Aber nach Römer 1 ist es nicht nur Torheit und Dummheit. Es ist Schuld, wenn man von der Schöpfung aus nicht auf einen Schöpfer schließt. Es ist eine Verblendung des Verstandes. Wozu natürlich der Fürst der Welt alles in Bewegung setzt. In der Natur offenbart Gott seine Göttlichkeit und seine Kraft, nicht mehr und nicht weniger. Mehr offenbart er im Wort. Und da unterscheiden wir wieder ganz grob Gesetz und Evangelium. Im Gesetz offenbart Gott noch nicht seine Liebe, sein tiefstes Wesen. Das offenbart er noch nicht im Gesetz, obwohl im Gesetz schon ständig Gnade und Erbarmen Gottes durchleuchtet, durchscheint. Die Gnade und Liebe Gottes kann es sozusagen gar nicht abwarten, bis die Zeit erfüllt war und Jesus in die Welt kam und sich opferte. Und so ist schon im Gesetz immer wieder Gott derjenige, der auch seine Gnade durchscheinen lässt. Und unser Bruder Arthur Mohl spricht ja sehr fein von der Vorbehaltsklausel, die Gott am Sinai gegeben habe bei der Gesetzgebung. Ich finde das Wort sehr fein, Vorbehaltsklausel. Gesetz mit Fluch und Segen, Fluchandrohung und so weiter und so weiter, und doch behält sich Gott eines vor: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, das erbarme ich mich. Also Gesetz, feste Forderungen, Flüche, und trotzdem sagt Gott, eines behalte ich mir vor: Ich lasse mir meine Gnade nicht irgendwie beschränken durch irgendwelche Festlegungen. Ich behalte mir vor, trotzdem gnädig zu sein, wem ich gnädig sein will. Diese souveräne Freiheit nimmt mir niemand. Aber grundsätzlich ist das Gesetz noch nicht eigentlich eine Offenbarung des Wesens Gottes, sondern der Heiligkeit. Und das ist auch ein Aspekt, den wollen wir bitte nicht vergessen. 2. Mose 20, furchterregende Szenerie. 2. Mose 20, ich lese mal ab Vers 18. Und das ganze Volk gewahrte die Donner und die Flammen und den Posaunenschall und den rauchenden Berg. Und als das Volk es gewahrte, zitterten sie und standen von ferne. Und sie sprachen zu Mose, rede du mit uns, und wir wollen hören, aber Gott möge nicht mit uns reden, dass wir nicht sterben. Da sprach Mose zu dem Volk, 2. Mose 20, Vers 20, fürchtet euch nicht, denn um euch zu versuchen, zu testen, auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen, und damit seine Furcht vor eurem Angesicht sei, dass ihr nicht sündigt. Und das Volk stand von ferne, und Mose nahte sich zum Dunkel, wo Gott war. Eigentlich wieder einer der berühmten Widersprüche der Bibel. In 2. Mose 20, 20 habt ihr es gemerkt. Mose spricht zu dem Volk, fürchtet euch nicht. Gott ist gekommen, euch auf die Probe zu stellen, damit seine Furcht vor eurem Angesicht sei. Ja, was denn nun? Fürchtet euch nicht oder fürchtet euch? Beides, im gleichen Vers sogar. Fürchtet euch nicht. Und doch will Gott eine gewisse Ehrfurcht haben. Und so finden wir beide Linien durch die ganze Bibel hindurch. Auf der einen Seite, es wäre eine Bibelstunde für sich, fürchtet euch nicht, ihr Brüder, die ihr das Wort verkündigt, könnt ihr ja mal drüber predigen. Fürchtet euch nicht. Und dann aber auch die andere Linie, fürchte dich, fürchtet euch. Das geht bis hinein in die Gemeinde Gottes. Es gibt eine Furcht, eine knechtische Angst vor Gott und eine knechtische, zitternde, zappelnde Höllenangst, mit der haben wir nichts mehr zu tun, dass ihr euch nicht wiederum fürchtet, Römer 8, Vers 14 oder 15. Und es gibt aber auch eine Furcht, die wird uns sehr empfohlen. Einander untertan in der Furcht Christi. Diese Furcht, diese Ehrfurcht, diese Furcht, den anderen nicht zu verletzen, ist sehr wichtig. In einer Ehe, in einer Gemeinde, überall. Und daran fehlt es heute sehr, an dieser Furcht, die zu tun hat mit der Furcht vor Gott, mit der Ehrfurcht vor Gott. Hier am Sinai heißt es nicht, kommet her zu mir alle. So heißt es dann nachher, als Jesus in die Welt kommt. Und das Symbol dafür ist nicht der Berg Sinai, sondern der Hügel Golgatha. Der Hebräerbrief stellt beide Offenbarungen einmal sehr fein einander gegenüber. Die Offenbarung im Gesetz der Heiligkeit Gottes, die Offenbarung im Evangelium, im Kreuzestod Jesu Christi, der Liebe Gottes, des eigentlichen inneren Wesens Gottes, das enthüllt sich auf Golgatha. Hebräer 12, ab Vers 18, stellt beides einander gegenüber. Und dort heißt es, denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde, denn sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Moses sagte, ich bin voll Furcht und Zittern, sondern ihr seid gekommen zum Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln der allgemeinen Versammlung und zu der Ekklesia, der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesu, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blute der Besprengung, das besser redet als Abel. Es wird sicher interessant und wunderbar sein, das einmal kennenzulernen, was hier alles aufgezählt wird von der himmlischen Welt. Ich freue mich darauf, das irgendwann mal kennenzulernen. Die Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem, Myriaden von Engeln, und dann gibt es da eine besondere Festversammlung, Panegyris, und es gibt eine Versammlung, eine Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und es gibt Geister der vollendeten Gerechten. Ganz interessant und wunderbar. Wir haben es also mit einer besseren, größeren, herrlicheren, tieferen Gottesoffenbarung zu tun von Golgatha her. Am Sinai heißt es nicht, kommet her zu mir alle, sondern Abstand, Abstand, komm mal nicht so nah an den Berg heran. Gott ist heilig und du bist ein Sünder. Und so gibt es ja manche Religionen, die auf einer unteren Stufe der Offenbarung Gottes stehen. Der Islam, den können wir in gar keiner Weise gleichsetzen mit der Offenbarung unseres Vatergottes. Der Koran ist nicht die Bibel und Allah ist nicht unser Gott, noch Jesus Christus. Das muss man einmal ganz scharf trennen. Das ist eine finstere Gesetzesreligion. Ich wundere mich immer, dass finstere Gesetzesreligionen gleichwohl so viel Zulauf haben. Re-Islamisierung in unseren Tagen. Warum haben finstere Gesetzesreligionen so viel Zulauf? Warum stellen sich Zeugen Jehovas stundenlang irgendwo hin und präsentieren da ihren Wachturm? Warum nimmt der Mensch so viel auf sich? Wir haben es doch viel besser, wir haben doch die Gnade. Warum trotzdem so starker Anhang der Gesetzesreligionen? Ich will euch das Geheimnis verraten. Beim Gesetz, da muss der Mensch noch was tun. Und wir wollen unbedingt in unserem frommen Fleisch etwas tun. Und da nehme ich lieber Kälte und rigorose Gesetze auf mich und ganz harte Gesetze wie im Islam. Aber bitte, ich will was tun. Nur eines wollen wir nicht, uns alles schenken lassen und uns von Paulus sagen lassen, auf dass ich vor ihm kein Fleisch rühme. Ist alles Geschenk, alles Gnade, du hast überhaupt nichts zu machen, alles Gnade. Lieber, da hängt man sich an finstere Gestalten wie der schwarze Mann in Teheran. Und verehrt solche Leute und liest den Koran und da beugen sie sich nieder zur Erde, nicht wahr? Das ist für mich nur in einer Hinsicht vorbildlich, nämlich dass ich mir sage, wenn die Mohammedaner so frei bekennen, ich habe jetzt Gebetsstunde, ich lege mich da jetzt hin, dann sollten wir ja auch nicht so ängstlich sein, in einem Hotel oder Restaurant unser Tischgebet zu sprechen und da endlich mal unsere Angst loswerden. Die sind da viel weniger ängstlich. Aber im Übrigen ist das doch traurig. Wie der verstorbene Dr. Thiessen USA gesagt hat, es ist eine Gesetzesreligion, Islam, abgestimmt auf den Ton, Unterwerfung, Unterwerfung, Unterwerfung. Am besten, du tust deinen Kopf ganz tief runter auf die Erde, das ist die richtige Haltung, die Gott von dir erwartet. Und da bin ich sehr froh, das ist nicht unser Glaube, auch nicht der Glaube des Alten Testaments, dass wir da mit dem Kopf unten liegen. Freilich, uns gebührt Beugung vor Gott. Aber ich freue mich schon im Alten Testament so sehr an einem Psalmwort. Da steht, dass wir es nicht zu tun haben mit einem Gott, der nur Unterwerfung, Unterwerfung fordert. Da legt euch hin und betet mit dem Kopf nach unten, das will Gott. Oh nein, oh nein, da haben wir Besseres. Schon im Alten Testament. Psalm 3, Vers 3. Ich habe es neulich mal hebräisch gelernt, ein wunderbares Wort. Psalm 3, Vers 3. Du aber, Jehova oder Jahwe, Seiender, Unwandelbarer, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Der mein Haupt emporhebt. Das ist die Eigenart unseres Gottes, dass wir aufschauen zu ihm. 2. Korinther 3, Vers 18 setzt diese Linie wunderbar fort. Mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen, anschauend werden wir verwandelt. Dankeschön, da brauchen wir keine finstere Gesetzesreligion. Aber so ist der Mensch in seinem Fleisch, in seinem Ich-Wesen. Und wenn das Fleisch fromm wird, dann haben wir frommes Fleisch. Und das will etwas leisten. Was hat Saulus auf sich genommen? Und was nehmen die Gesetzesreligionen und ihre Mitglieder alles auf sich, um nur eines nicht sagen zu müssen, es ist alles Gnade. Nein, nein, ich habe was geleistet. Das Gesetz ist eine Offenbarung der Heiligkeit Gottes. Natur offenbart Gottes Göttlichkeit und Größe, Gesetz offenbart seine Heiligkeit und Gerechtigkeit. Die Gnade, Liebe, Barmherzigkeit leuchtet aber auch schon immer durch. Kann gar nicht das abwarten, bis der Sohn endlich ins Fleisch kommt. Und dann durch die Sendung Jesu und Golgatha die Offenbarung des Herzens und Wesens Gottes, dass ich dem ins Herze schaue, der uns so geliebet hat. Zweitens, das Gesetz ein Weg zum Leben. Wir hören in der ganzen Bibel, nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament und sogar bei Paulus, viel Positives über das Gesetz. Das Gesetz ein Weg zum Leben. Dazu einige Stellen. 3. Mose 18, Vers 5. Das Gesetz als etwas Gutes, als etwas Hilfreiches. Ja, Weg zum Leben. 3. Mose 18, 4 und 5. Meine Rechte sollt ihr tun und meine Satzungen sollt ihr beobachten, darin zu wandeln. Ich bin Jehova, euer Gott. Und meine Satzungen und meine Rechte sollt ihr beobachten, durch welche der Mensch, wenn er sie tut, leben wird. Ich bin Jehova. Das heißt, so wahr ich der Unwandelbare bin. Der ganze Psalm 119 ist ja auch voll von positiven Aussagen über Gottes Gesetz. In 8 verschiedenen hebräischen Wendungen wird es immer wieder gerühmt. Die Tora, das Wort überhaupt, aber speziell auch die Tora Gottes, seine Satzungen im Psalm 119. Der Dichter dieses Psalmes fühlt sich gar nicht eingeengt. Er stöhnt nicht unter einem Fluch, sondern er ist froh für diese Wegweisung. So wie der Autofahrer froh ist, wenn die Straße, auf der er fährt, eine gestrichelte Mittellinie hat und Linien am Rand, mal auch eine durchgezogene Mittellinie. Und dann sind da noch die reflektierenden Pfosten oder da gibt es sogar Ampeln. Nur der unvernünftige Autofahrer stöhnt über diese Ampeln. Schrecklich, die bringen mich ja um eine volle Minute meines Lebens, werde ich hier verkürzt, muss hier warten und stehen. Wer einigermaßen vernünftig überlegt, der freut sich über die Ampeln und wenn sie mal ausfallen an einer belebten Kreuzung, dann wird's erst recht schlimm und gefährlich und chaotisch. Da sehe ich den Weg, wo es lang geht. Und das ist doch wunderbar, wenn Gott mir solche Normen setzt. Tue das, so wirst du leben. Ich habe neulich in Langensteinbach darüber gesprochen, auf der Bibelkonferenzstätte Langensteinbacher Höhe, und gesagt, wir sollten vielleicht nicht immer nur so, auch in der Erziehung, mit Schuhen und Strümpfen ins volle, herrliche Evangelium hineinspringen und schon den 3, 5, 7, 8, 10, 12-Jährigen immer nur erzählen vom lieben Heiland, der dir alle deine Sünden vergibt. Sicher, das ist wahr, aber etwas anderes steht auch in der Schrift. Und es ist gar nicht verkehrt, sondern sehr wichtig, dass ich auch einmal etwas erfahre davon aus der Bibel, dieser Gott hat Normen und er will, dass diese Normen gelten. Sagen wir bitte nicht, ihr hätte Paulus außer Kraft gesetzt. Nur kommen sie bei Paulus auf einer anderen Ebene zu uns, nicht auf der Ebene einer Forderung ans Fleisch, verbunden mit Fluchandrohung, sondern auf einer ganz anderen Ebene, als solche, die errettet sind ohne Verdienst aus reiner Gnade, bekommen wir wiederum die Gebote gesagt. Ich habe 9 von den 10 Geboten alle bei Paulus wiedergefunden. Nur nicht mehr als Gesetz mit Fluchandrohung, sondern als Ermunterung. Nun, da du ja errettet bist, nun, da du ja mit Gott in Ordnung gekommen bist, nun, da du ja den Heiligen Geist und in ihm Kraft hast, kannst du das ja nun tun, diese Lebenslinien beachten. Steht es etwa auch bei Paulus, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern, wird da auch vor dem Götzendienst gewarnt und so weiter und so weiter. Ich habe sie alle gefunden, bis auf das Sabbatgebot, das Paulus nicht erwähnt, weil er gerade an dem Punkt gewisse Auseinandersetzungen hatte. Da warnt er eher, aber sicher bin ich überzeugt, dass er auch grundsätzlich den Ruhetag bejaht hat. Römer 8, Vers 4. Römer 8, Vers 4 sagt Paulus, auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Tue das, so wirst du leben, haben wir gelesen, 3. Mose 18, Vers 5. Der Herr Jesus in den Evangelien stellt sich zunächst ganz auch auf diesen Gesetzesboden, das wird nicht einfach außer Kraft gesetzt. Matthäus 5, Entschuldigung, Matthäus 5, Vers 17 und 18. Wähnet nicht, meinet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das hat einen Theologen, der vom Liberalismus angehaucht war, so geärgert, dass er in einem Buch geschrieben hat, zu Matthäus 5, Vers 18, diese Worte von der ewigen Geltung der Tora kann Jesus von Nazareth nie gesagt haben. Das hängt nicht von dem Meinen dieses Herrn Professor ab. Wir haben Gottes Wort so nicht kennengelernt, dass wir da herumpflücken nach unserem Belieben. Und der eine schüttelt Gottes Wort durch dieses Sieb und der andere schüttelt es durch ein anderes Sieb. Der eine sagt, das kann nicht stimmen, der andere sagt, jenes kann nicht stimmen, was sich untereinander wieder widerspricht. Nein, nein, das hat Jesus gesagt. Er sagt ja zu dem Gesetz. Wir wollen aber auch beachten zu Matthäus 5, Vers 18. Das gehört zwar eigentlich zu meinem Punkt 7, aber ich sage es jetzt schon mal. Hier steht nicht, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis ihr alles endlich haltet, sondern bis alles geschehen ist. Das Gesetz ist voller Prophetie und die wird geschehen, von Gott her geschehen. Dann Lukas 10. In Lukas 10 begegnet ja dem Herrn Jesus ein gewisser Gesetzgelehrter. Vers 25. Er stellt den Herrn Jesus auf die Probe und sagt, Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Will ich mal sehen, ob ihr schon eingeschlafen seid, ob ihr es merkt. Dann hat der Herr Jesus dem Gesetzgelehrten Folgendes geantwortet. Auf seine Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Du brauchst überhaupt nichts tun. Du bekommst das ewige Leben aus reiner Gnade geschenkt. Es gibt eine Rechtfertigung aus Gnaden allein. Ist richtig so, ja? Steht es da? Nein, das ist nicht richtig. In Lukas 10 sagt der Jesus anderes. Und er fragt ihn, was steht denn da im Gesetz? Und er nennt die beiden wichtigsten Gebote, von der Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Und der Herr Jesus sagt, ganz im Sinne von 3. Mose 18, Vers 5, tue dies, so wirst du leben. Tue dies, so wirst du leben. Das Gesetz, ein Weg zum Leben. Wir wissen um das herrliche Evangelium. Wir bleiben nicht beim Gesetz stehen. Und doch ist es sicher richtig, was ich vorhin sagte. In der Kindererziehung und überhaupt in der Verkündigung dürfen wir das Gesetz nicht einfach unterschlagen. Diese Normen Gottes müssen in den Raum gestellt werden, heute mehr denn je. Denn wir leben ja doch in dem Zeitalter der überhandnehmenden Gesetzlosigkeit. Ich habe mich neulich, als ich in Langensteinbach darüber sprach, mit der Ministerin Süßmuth angelegt. Ich will das hier nicht unbedingt wiederholen, so ausführlich, sonst meinen Sie noch, ich will politisch werden. Aber ich habe beanstandet, und das haben Sie hoffentlich auch beanstandet. Die Katholiken sind da manchmal die Ersten, die das beanstanden. Ich sagte in Langensteinbach, das ist ja fast zum katholisch werden, aber ich werde nicht katholisch. Schon nicht wegen den Sakramenten und wegen der Marienverehrung. Aber die sind in manchen Punkten wachsamer als alle anderen. Es ist ja sicher nicht schlecht, wenn man Anzeigen in die Zeitungen setzt wegen AIDS. Das muss ja sein, das ist ja richtig. Aber etwas war nicht richtig, dass man es für ganz selbstverständlich normal hält und dazu überhaupt kein Wort verliert, das muss ja doch nicht sein, ständig häufig wechselnde Geschlechtspartner. Das wurde aber in diesen Zeitungsanzeigen, die Sie vielleicht auch gesehen haben, als ganz normal und selbstverständlich hingestellt, da ja man nun heute so lebt, da soll man sich irgendwie schützen und da habe ich beanstandet und andere eben auch, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Katholische Kirche, dass eine Ministerin, die sich dazu noch christlich nennt und aus einer Partei mit einem C kommt, es nicht für nötig hält, auch nur ganz schwach anzudeuten. Das müsste ja nicht sein. Man könnte sich ja schließlich auch besinnen auf die Ordnungen Gottes. Treue zu einem Partner, bis dass der Tod euch scheidet. Geradezu weinerlich steht heute in etlichen Zeitschriften zu lesen, Zeitschriften, die ich Ihnen nie empfehle und verkaufe, Ich habe mal reingeguckt. Ach ja, wir gehen einer schlimmen Zeit entgegen. Wie im Mittelalter kommt wieder Brüderie und Treue und schrecklich und das ein Leben lang. Ach, und wir dachten gerade, wir könnten uns unsere Freiheiten wie nie seit etwa 20 Jahren erfreuen. Gott redet, Gott lässt sich nicht spotten und die Übertretung gewisser Gebote rächt sich mit einer schlimmen, gefährlichen Seuche, die vielleicht schlimmer wird als irgendeine des Mittelalters. Das Gesetz ein Weg zum Leben. Die Ordnungen und Normen Gottes müssen respektiert werden, sonst schlittern wir in den Abgrund der Gesetzlosigkeit. Das Gesetz bewahrt vor der Anomia, vor der Gesetzlosigkeit. Und deshalb ist nun leider verbunden mit Fluchandrohung. Fluchandrohung. Mein Musterkapitel und Lehrkapitel ist bei der Gelegenheit immer 5. Mose 28. 5. Mose 28. Das will ich nicht ganz lesen, natürlich. Da werden Israel Segnungen und Flüche vorgelegt. In den ersten 14 Versen von 5. Mose 28, der reiche irdische Segen, der Israel als Volk verheißen ist. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Wenn du der Stimme Jehovas, deines Gottes, fleißig gehorchst. Ich lese aus der Elberfelder Bibel übrigens. Sie sind nicht in eine Versammlung der Zeugen Jehovas geraten. Wir können auch statt Jehova Yahweh lesen. Yahweh, Jehova, der Seiende, der Unveränderliche. Ich habe jetzt im nächsten Heft der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Probenummern liegen da, kann man auch abonnieren. Ich habe im nächsten Heft der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit auf einer ganzen Seite lauter Bedeutungen und Entfaltungen des Jehova-Namens einmal zusammengestellt. Dieses wunderbaren Namens, der Seiende, der Unwandelbare, der Verursacher des Seins und der Geber des Lebens, der da war, der da ist und der da kommt, unveränderlich in seinem Wesen. Da steckt wunderbar viel drin. Deshalb bleibe ich bei dem Namen Jehova oder Yahweh und lasse ihn mir ihn nicht nehmen. Viel zu schade, um ihn den Zeugen Jehovas zu überlassen, dieser herrliche Gottesname, den wir übrigens jedes Mal ja auch aussprechen, wenn wir sagen Jesus. Denn Jesus ist ja eine Zusammenziehung und Verkürzung von Jehoshua. Jehova ist Heil, Jehova ist Rettung. Das J in Jesus ist nichts anderes als Jehova, der Anfang, die Verkürzung. So wird Jehova, dein Gott, dich zur Höchsten über alle Nationen der Erde machen und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme Jehovas, deines Gottes, gehorchst. 5. Mose 28, 2. Leider folgt auf die Liste der Segnungen eine Liste der Flüche und die ist viel länger als die Liste der Segnungen. 5. Mose 28, 1 bis 14, die Liste der Segnungen. Und dann von Vers 15 bis 68, lauter Flüche. Und wer das aufmerksam liest, der stellt fest, das ist nicht nur Drohung, wehe euch, das könnte über euch kommen, sondern aus dieser Drohung wird im Verlauf des Kapitels 5. Mose 28 Weissagung. Das ist nicht nur Drohung, das ist Weissagung. Das ist fast ein Abriss der Geschichte Israels bis hin zum bitteren Exil und all den Nöten, wenn sie weggeführt werden in andere Länder. Aber im 5. Mose steht auch schon, dass das nicht Gottes letztes Wort ist. Zwei Kapitel später, 5. Mose 30, steht dann auch schon etwas davon, dass der Herr sie wieder sammeln wird, die Vertriebenen, wohin sie zerstreut worden sind, er wird sie von dannen wieder zurückführen in ihr Land. Steht schon in 5. Mose 30. Eine lange Liste von Flüchen. Das Gesetz ist verbunden mit Fluchandrohung. Israel war am Sinai voller Willigkeit, aber trotzdem kam über sie der Fluch. Und jetzt schauen wir einmal in Römer 7 hinein. In Römer 7 erklärt es Paulus wunderbar, wohin der Mensch gerät, der das Gute weiß und das Gute will, tun will und es doch nicht tun kann. Wenn der Wille Gottes in unserem Leben geschehen soll, dann muss nicht nur das Wissen und das Wollen da sein, sondern das Können, die Kraft. Und da fehlte es bei Israel. Da fehlt es auch bei dem Menschen in Römer 7. In Römer 7, zweite Hälfte, fehlt das Wort Geist, Pneuma. Das haben wir dann in Römer 8. Sehr oft, sehr häufig. Der Zwiespalt des gesetzlich Frommen, Römer 7, Vers 7 bis 25, bis er endlich ausruft, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich höre gerade viel Kassetten ab von der Langensteinbacher Höhe. Jedes Jahr so im Frühjahr haben wir uns in den letzten Jahren angewöhnt, dass wir im Paulusverlag so etwa von dem großen Repertoire der Langensteinbacher Höhe so eine Auswahl von Kassetten bringen. Keine ganz neuen, die neuesten Mutterkassetten kann ich natürlich nicht entführen, so immer mit Zeitverzug darf ich sie mitnehmen und abhören. Ich nehme 100 mit, 50 scheiden schon mal gleich aus, die vielleicht technisch nicht so gut sind, und dann höre ich mir die ganz genau an. Und irgendwo hörte ich auch, ich weiß gar nicht mehr, welcher Bruder das sagte, wenn man so 6 volle Predigten von je einer Stunde am Tag hört und auf jeden Satz achtet, ist auch Arbeit. Und irgendwo sagte ein Bruder, Römer 7, das ist nicht das frühere Leben des Paulus vor seiner Bekehrung. Das ist nicht das Leben des Paulus vor seiner Bekehrung. Man fragt ja immer, was ist Römer 7? Was für eine Situation ist das? Man kann sagen, das ist der Zwiespalt des gesetzlich Frommen. Und wer es nicht vor seiner Bekehrung erlebt, der merkt es vielleicht noch nach seiner Bekehrung, wenn wir doch zunächst wieder in unserem Fleisch anfangen und wollen Gott mit eigenem Tun imponieren. Und so hat der Heilige Geist sicher auch beim Apostel Paulus da noch Nachhilfeunterricht gegeben, dass er diese Situation so schlachtlichtartig erklären konnte. Vor Damaskus, so sagte ein Bruder mit Recht, da war doch Paulus nicht der Paulus, wie er hier in Römer 7 den gesetzlich ringenden Menschen charakterisiert. Dieser wütende Verfolger, der war doch seiner Sache voll sicher. Der war nur von einem besessen. Diese Sekte der Nazarener muss man ausrotten, und er dachte, Gott einen Dienst damit zu tun. Er hat sich nicht ständig selbstkritisch hinterfragt, oh Gott, ist das wohl auch richtig, was ich hier mache? Oh nein, er war ganz überzeugt, er eiferte. Und einer, der mit hochrotem Kopf eifert für eine Sache, der sagt nicht, ach, das Gute, das ich will, das kann ich doch nicht tun. Er war überzeugt, das Richtige zu tun. Römer 7 ist also der Zwiespalt des gesetzlich Frommen. Und da sagt nun Paulus, was ich in meinen Punkten 2 und 3 ausführe. Punkt 2. Das Gesetz ein Weg zum Leben. Punkt 3, das Gesetz ein Weg in Tod und Verdammnis. Wie kann denn beides richtig sein? Römer 7, Vers 10. Das Gesetz, das zum Leben gegeben, dasselbe erwies ich mir zum Tode. Das bedeutet aber nicht, sagt Paulus, dass das Gesetz an und für sich etwa schlecht sei. Das Gesetz ist geistlich, ist heilig, gerecht und gut, lehrt Paulus. Sondern mein Fleisch und die Sünde im Fleisch, die sind daran schuld. Wenn die zwei Dinge zusammenkommen, Fleisch und Gesetz, das klappt nie. Das führt nie zu einer Lösung, die Gott wohlgefällt. Das führt in Zerbruch, das führt unter Fluch. Und so wurde es bei Israel auf die Dauer gesehen, nach der Gesetzgebung, auf die Dauer gesehen, nicht besser, sondern schlechter. Es ging bergab. Viertens, nun könnte ja einer die Frage stellen, oh Gott, warum bist du so hart? Oh Gott, wenn du doch gewusst hast von Anfang an, und das hat doch Gott gewusst, dass es durch die Gesetzgebung mit Israel nicht besser, sondern schlechter wird, dass es bergab geht, die Sünde nahm auf die Dauer gesehen, das sehen wir ja in der Geschichte alten Bundes, immer mehr zu und nicht ab. Warum hast du denn Israel überhaupt dieses Gesetz gegeben? Bist du ein Sadist oder Zyniker? Willst du, dass die Menschen sich quälen und dann noch unter Fluch kommen? Die Antwort darauf gibt uns Paulus einmal, Galater 3, 24. Warum Gott, wissend, dass es in den Zerbruch hineinführt, dennoch Israel das Gesetz gab? Galater 3, 24. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christum hin, auf dass wir aus Glauben gerechtfertigt würden. So heißt meine vierte Linie, das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Jesum Christum hin. Das griechische Wort für Zuchtmeister heißt Paidagogos, daher kommt Pädagoge, bedeutet wörtlich übersetzt Knabenführer. Und ich las, das sei ursprünglich nicht der Pädagoge im heutigen Sinne, sondern der Knabenführer, der die Knaben zum Lehrer hinbringt, nicht der Lehrer selbst. So wie es heute Busfahrer etwa gibt, der die Kinder in mehreren Dörfern aufsammeln und zu einer zentralen Schule etwa bringen. Zum Lehrer hinbringen, der Knabenführer. Das Gesetz bringt den Aufrichtigen in Zerbruch, auf dass er reif wird für die Erlösung. Durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, sagt Paulus im Römerbrief. Durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, ist ja auch schon was wert. Nicht kommt durchs Gesetz Überwindung der Sünde. Gesetz hat nie etwas zur Vollendung gebracht, sagt der Hebräerbrief. Durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz richtet Zorn an, bringt unter Fluch, aber hat doch wenigstens das Gute, dass es zur Erkenntnis der Sünde führt. Es gibt Leute, die wollen das nicht wahrhaben, die sagen, ich stamme aus frommem Elternhaus, mein Urgroßvater war auch schon Theologe und mein Großvater Oberkirchenrat und so weiter und so weiter. Ich habe eins in Religion und tue viel Gutes. Nein, 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 mit diesen paar Geboten werde ich schon fertig. Das alles habe ich gehalten von Jugend auf. Was macht denn Gott mit einem Menschen, der so sagt? Der sagt, ich bin doch schließlich kein Hurer und Mörder und Ehebrecher und Lügner und Dieb. Für wen hältst du mich, bitteschön? Was macht Gott mit so einem Menschen? Da sage ich, da geht es wie beim Augenoptiker. Den schickt Gott zum Augenoptiker und der heißt Jesus Christus. Da kriegt man dann schärfere Gläser verpasst. Und schärfere Gläser gibt es dann schon in der Bergpredigt. Wer es bei den 10 Geboten und dem Alten Testament noch nicht merkt und noch nicht wahrhaben will, dass er ein Sünder ist, dass er das alles nicht in eigener Kraft halten kann, der merkt es dann hoffentlich vielleicht bei der Bergpredigt. Wo uns dann der Herr sagt, es kommt schon an auf die Wurzeln im Herzen und wenn du da jemand hassest, dann bist du ein Totschläger, dann bist du schon ein Mörder, da sind die Wurzeln zu allem drin. Wer es immer noch nicht wahrhaben will, der Herr hat noch weitere, schärfere Gläser, da schickt er uns zum Paulus und der sagt uns etwa im Römerbrief einmal, alles, was nicht aus Glauben geht, ist Sünde. Alles, was nicht aus der herzlichen Verbundenheit des Glaubens herauswächst, sondern was ich an Gutem tue, damit ich Gutes tue, dem man nach seinem Tode mal ein Denkmal setzen kann, damit ich zeige, ich brauche keinen Erlöser, da ist sogar das Gute Sünde. Das Gesetz soll zu einem Zusammenbruch führen. Es soll uns reif machen für die Erlösung. Das Gesetz ist der Zuchtmeister, der Knabenführer auf Christus hin. Und wenn ich dann bei Jesus Christus und seiner Erlösung angekommen bin, zusammengebrochen bin, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Ich schaffe das ja nicht. Dann wird mir die Erlösung zuteil. Dann darf ich von Römer 7 nach Römer 8 gelangen. Die Sendung des Sohnes und die Gabe des Heiligen Geistes. Dann werde ich gerechtfertigt allein aus Glauben und empfange den Heiligen Geist. Und dann gilt die Losung frei vom Gesetz. Dann gilt die Losung frei vom Gesetz als Gesetz. Die Normen Gottes, die sind nicht außer Kraft gesetzt. Frei vom Gesetz, da werdet ihr mir alle zustimmen, frei vom Gesetz bedeutet ja nicht, dass wir jetzt drauf los lügen und morden und allerlei Böses anzetteln sollen und dürfen. Das heißt ja frei vom Gesetz wahrlich nicht. Kleine Kinder haben oft ein Laufstellchen und eines Tages kommt das Laufstellchen weg, weil nun sie etwas größer, schlauer und reifer werden, sich besser halten können auf den Beinen und dann mit der Zeit auch begreifen, wohin sie nicht gehen und woran sie nicht fassen sollen. Frei vom Gesetz gilt für die, in denen Christus und sein Geist lebt, sodass sie aus der Liebe heraus das Gesetz und seine Normen sowieso halten. Römer 13, 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, da steht Agape, die göttliche Liebe, hat das Gesetz erfüllt. Römer 13,10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe, die göttliche Liebe, die Summe des Gesetzes, die Erfüllung des Gesetzes. In göttlicher Liebe und in der Ausübung göttlicher Liebe ist das Halten aller Gebote, die vor Gott wichtig sind, seine Grundnormen inbegriffen. Dass wir nicht gebunden sind an den israelitischen Kult und die einzelnen Kultbestimmungen, ist ja sowieso unter uns klar. Aber die Normen Gottes sind nicht außer Kraft gesetzt und sie sind alle in der Liebe drinnen. Fünftens, noch schnell einige Punkte. Das Gesetz, eine Anordnung von Engeln. Das Gesetz, eine Anordnung von Engeln. Gesetz und Engel haben viel miteinander zu tun. Angeordnet durch Engel steht zweimal im Neuen Testament, Apostelgeschichte 7,53, in der großen Rede des ersten christlichen Märtyrers Stephanus und Galater 3, Vers 19. Angeordnet durch Engel. Das heißt also mehr, als dass sie nur Übermittler waren. Ein Briefträger, der mir etwas, ein Brief von einer Behörde überbringt, der Briefträger hat mir nichts angeordnet. Er hat mir auch nichts anzuordnen. Er überbringt mir vielleicht eine Anordnung. Also die Engel waren nicht nur Briefträger, sie haben irgendwie mitgewirkt und haben angeordnet, dass Gott auch Himmelsmächte mitwirken lässt in seinem Heilsplan. Sogar der Satan, sogar die Mächte der Finsternis hat er im Griff. Sie dürfen gelegentlich antworten, wenn er ihnen Fragen stellt. Sie dürfen sogar Vorschläge machen. Sie dürfen sich sogar melden für gewisse Aufgaben. 1. Könige 22, 19 bis 22 und Hiob 1 und 2. Diese Zusammenhänge mit den Engeln, denen Gott gewisse Freiheiten lässt, sind mir sehr wichtig, sodass ich diese Zusammenhänge nicht nur in dem Buch Die atomare Bedrohung und der allmächtige Gott, sondern auch in dem Buch, das letztes Jahr erschien und Führet alles wohl, wo es um die Freiräume der Geschöpfe geht, zitiert habe. Hiob 1 und 2 und 1. König 22, 19 bis 22. Engel können auch irren, heißt es einmal bei Hiob 4, Vers 18, seinen Knechten wirft er Irrtum vor. Worin mag denn der Irrtum der Engel bestanden haben, dass sie meinten, die nicht wissen, was Fleisch ist aus eigener Erfahrung? Wenn wir denen da unten, wenn wir denen einmal ein exakt ausgearbeitetes Gesetz geben, bis ins Detail, so etwa haben sie vielleicht vor Gott gesagt, es ist ja schrecklich, diese Gesetzlosigkeit da unten auf Erden, oh Gott. Und damit du nicht wieder und wieder diese Erde vernichten musst, die Bewohner wie in der Sintflut, da machen wir dir einen guten Vorschlag. Lass uns einmal etwas ausarbeiten, bis ins Detail. Und wenn die das dann haben, dann wissen sie, wo es lang geht. Und dann können sie sich daran halten und dann wird es besser auf Erden, dann wird die Sünde überwunden. Wir sind das Wesen der Mitte. Engel sind Geisterwesen ohne Fleisch. Tiere sind Fleischwesen ohne Geist. Der Mensch ist das Wesen der Mitte. Naturwissenschaftler geben sich gerade in der heutigen Zeit alle erdenkliche Mühe, uns klarzumachen, weg von dem Mittelpunktwahn, weg von dem Mittelpunktwahn, predigt Heumer von Ditfurth und andere. Wir sind nicht die Mitte, wir sind nicht die Mitte, wir sind ganz verloren in einem Seitenwinkel eines Spiralarms einer unwichtigen Galaxie. Nehmt euch nicht so wichtig. Heilsgeschichtlich gesehen ist der Mensch doch in der Mitte und ist diese Erde in der Mitte dessen, was Gott heilsgeschichtlich für den ganzen Kosmos tut. Und in gewissem Sinne sind wir eben doch Wesen der Mitte. Wir haben eine gute Mittellage zwischen dem Mikrokosmos und dem Makrokosmos. Zwischen den ganz kleinen Teilchen, Atome, Proton, Elektron und Proton besteht aus drei Quarks und die haben eine Größe von 10 hoch minus 12 oder 16, ich weiß nicht. Kann man sich gar nicht vorstellen, Millionstel von einem Millimeter. Und dann diese riesen Galaxien. Dazwischen haben wir eine ganz schöne Mittelgröße. Und nicht nur das, Wir haben Geist wie die Geisterwelt und Fleisch wie die Tierwelt. Wir können beide Seiten der Schöpfung verstehen. Das kann nur der Mensch, nicht die Geistwesen der Geisterwelt und nicht die Tiere. Wir können beide Seiten der Schöpfung verstehen, die Engel nicht. Ich sage gern im Scherz, die wissen nicht, wie es einem zumute ist, wenn man den Wecker stellt auf 6 Uhr und dann will man früher aufstehen und noch stille Zeit haben. Wer um 5:45 noch im Bett liegt, bist du oder ich. Das wissen die nicht aus eigener Erfahrung, dass man etwas wollen kann und aufgrund der Schwachheit des Fleisches erfüllt man es nicht. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das wissen Engel nicht. Deshalb kam der Herr Jesus nicht auf die Stufe der Engel nur, sondern er kam ins Fleisch, um uns, wie der Hebräerbrief betont, ganz verstehen zu können. Ein barmherziger und mitleidender hoher Priester zu werden. Der Herr Jesus hat Sympathie mit dir, sagte ein Bruder auf einer der Kassetten, die ich jetzt abgehört habe in den letzten Tagen. Und er stützte sich dabei auf das Wort des Hebräerbriefes, dass wir einen Herrn haben, der mitzufühlen vermag. Und das Wort mitfühlen heißt Sympathien, Sympathien. Und davon kommt Sympathie. Wir sind dem Herrn sympathisch. Im wörtlichen Sinne des griechischen Wortes. Er kann mitfühlen und mitleiden. Das ist ja die ursprüngliche Bedeutung. Mitleiden, Sympathien. Deshalb kam Jesus ins Fleisch, angeordnet durch Engel. Ihr Lieben, ich kann natürlich die Frage auch nicht beantworten. Nun sagt mir mal, Bruder Schumacher, was im Gesetz des Mose hat Gott geschrieben und was haben die Engel? Da kann ich nicht genau sagen, also die Kapitel und die Worte. Aber Gott hat mindestens geschrieben die 10 Worte mit seinem Finger. Und so möchte ich sagen, die 10 Gebote gehen als Grundnormen auf Gott selbst zurück. Die Ausarbeitung aber der vielen Details hat er auch den Mächten überlassen, den Engeln, angeordnet durch Engel, wobei sie, wie wir gehört haben, einem Irrtum gehuldigt haben. Sechstens, das Gesetz ist ein Zaun um Israel. Das Gesetz ist ein Zaun. Ich sagte vorhin, es ist eine Ampel. Ein anderes Bild, das Gesetz ist ein Zaun. Und das ist ja für die, die drin sind, etwas Schützendes. Und für die, die draußen sind, die sind ausgesperrt. Ein Zaun. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist Gott in 5. Mose 28, 15 so hart? 5. Mose 28 ist ja dieses große Lehrkapitel, wo Israel vorgelegt wird, Segen und Fluch. Erst der Segen, wenn ihr in allen Geboten wandelt. Und dann ab Vers 15 die Flüche. Ich habe mich gefragt, warum hat Gott nicht geschrieben und gesagt, wenn ihr nun aufgrund eurer Schwachheit, ihr Israeliten, nicht alle Gebote halten könnt, sondern mal nur 80%, dann kommt eben nur 80% des Segens. Und so sagt er nicht, dann kommt aller Fluch. Das Gesetz ist ein unteilbares Ganzes. Und man kann es gut vergleichen mit einem Zaun. Und das Beispiel, das Bild habe ich nicht erfunden, das steht ja in Epheser 2, Vers 14. Auf Golgatha hat der Herr Jesus bei seinem Kreuzestod nicht nur die Vergebung der Sünden für eine Welt erwirkt, er hat vieles getan, vieles auf Golgatha, man könnte viele Antworten geben, 20 oder 30, wozu starb der Herr? Eine dieser Antworten müsste lauten, Epheser 2, Vers 14, er starb auf Golgatha, um die trennende Zwischenwand der Umzäunung, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegzutun. Seit Golgatha kein trennender Zaun mehr, nun ist der Weg des Heils frei für alle Völker und die Nationen bekommen nicht das Gesetz auferlegt, Zaun niedergerissen. Wenn jemand einen Garten hat und hat einen Zaun um diesen Garten und da ist ein Loch im Zaun, ein Meter im Quadrat, dann wird er nicht mit der größten Seelenruhe sagen, mach doch nichts, der größte Teil meines Zaunes steht ja noch. Der Zaun ist als Zaun in dem Moment wirkungslos. Und so ist das Gesetz ein Ganzes. Und wenn es ein Loch hat, wenn ein Teil übertreten wird, dann kann ich nicht sagen, macht ja nichts. Und dann sagt Gott auch nicht, macht nichts. Der Jakobusbrief sagt auch einmal, wer in einem sündigt, ist das ganze Gesetz schuldig. Und deshalb verlangt Gott in 5. Mose 28, dass man in allen Satzungen wandelt, sonst kommt der ganze Fluch. Und das ist doch auch in der Praxis ganz klar. Wenn man jungen Leuten etwas sagt, ihr könnt, ihr habt sexuelle Freiheiten, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr jungen Leute, wir leben ja heute in einem aufgeklärten, freien Zeitalter, alles ist erlaubt, aber bitteschön, so hat man denselben jungen Leuten gesagt in den letzten 20 Jahren, bei Demonstrationen schön brav sein, nie mit Steinen werfen, sich auch nie am Eigentum des anderen vergreifen und schon gar nicht töten oder morden. Meinen Sie, dass die Rechnung aufgeht? Meinen Sie, dass das klappt? Das klappt nie. Wenn ein Mensch erst einmal so weit ist, dass er auf einem Sektor sagt, ich durchbreche die Gebote Gottes, ich übertrete, dann fällt es ihm gar nicht schwer, dann auch Steine aufzuheben oder einzubrechen oder zu töten und zu morden. Denn wenn ich ein Übertreter bin, dann bin ich ein Übertreter. Entweder stehe ich in der Gottesfurcht und sage, Herr, dein Wort, das gilt mir etwas, deine Normen will ich beachten. Entweder bin ich ein Mensch in der Gottesfurcht oder nicht. Und dann übertrete ich nicht nur ein Gebot, dann sind mir die anderen auch gleichgültig. Auch der Herr Jesus stellt einmal diese Einheit der Gebote heraus und sagt, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Das ist alles eines. Das Gesetz ein Zaun, das Gesetz eine Einheit. Deshalb ist Gott da so kompromisslos und verlangt nichts weniger als das ganze Gesetz halten, 100%. Liebe Geschwister, da ist besser, wir kapitulieren, brauchen hoffentlich gar nicht erst zum Augenoptiker, wir kapitulieren freiwillig und sagen, Herr, ich kann's nicht. Ich stelle mich auf den Boden deiner Gnade. Lassen Sie mich aber siebtens noch ganz kurz zum Schluss eine siebte Linie noch ziehen. Die darf ich nicht einfach weglassen. Siebtens, das Gesetz ist eine Prophetie künftiger Gottestaten. Wir haben als erstes gehört, das Gesetz ist eine Offenbarung der Heiligkeit Gottes. Zweitens, ein Weg zum Leben. Drittens, ein Weg in Tod und Verdammnis. Viertens, ein Zuchtmeister auf Christum hin. Fünftens, Anordnung von Engeln. Sechstens, Zaun um Israel. Siebtens und letztens, das Gesetz ist Prophetie. Das Gesetz enthält in reichem Maße Prophetie künftiger Gottestaten. Matthäus 11, Vers 13 kann ich da zum Beispiel als Beleg anführen. Matthäus 11, Vers 13. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Engel haben mitgewirkt, so haben wir gehört. Und doch hat es Gott wunderbarerweise so geführt, dass bei allem, auch was die Engel da angeordnet haben und im Detail ausgearbeitet, sein prophetischer Geist in alles hineingewirkt hat, sodass den Engeln wohl unbewusst wunderbare Prophetien da stehen. Bruder Arthur Muhl versteht es besonders gut, das herauszuarbeiten, das könnte er viel besser und viel länger als ich. Wie zum Beispiel die Engel angeordnet haben, ihr sollt ein Lamm schlachten, und da dachten sie eben an diese blutigen Tieropfer. Gottes prophetischer Geist aber dachte von Anfang an an ein Lamm, das Lamm Gottes, das geschlachtet werden sollte. Der Deckel von reinem Golde, 2. Mose 25, 17 bis 22, der Sühndeckel, der Deckel von reinem Golde weist auf Christus hin. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, die Festordnungen Israels. Sie haben sicher schon Bruder Arthur Muhl gehört, der kennt sich da viel besser aus. Und ich übertreibe nicht, der kann Ihnen da ganze Freizeiten drüber halten. Ich will mich auf eines beschränken, ein Beispiel von der prophetischen Bedeutung des Gesetzes. Ein Beispiel, woran unser Bruder Adolf Heller immer so viel Freude hatte, der stößige Ochse von 2. Mose 21. Der stößige Ochse. Zunächst eine Bestimmung für israelische Viehbesitzer. Aber dann sehen wir, außer dem Geschichtlichen muss das doch noch tiefere Bedeutungen haben. Denn, so fragt ja Paulus einmal in 1. Korinther 9 oder wo, nimmt sich Gott etwa der Ochsen an, spricht er nicht vielmehr auch von uns? Und Bruder Heller sagte, dass er mal in einer Schweizer Zeitung eingeladen war für eine Evangelisation von Adolf Heller, und daneben hatte er einen Schlachthof oder was, einen Ochsenkopf und inseriert. Und Adolf Heller sagte, da siehst du's, nimmt sich Gott etwa der Ochsen an, spricht er nicht vielmehr auch von uns? Entschuldigen Sie den Scherz. Gott denkt nicht nur an das Vieh denkt er auch. 2. Mose 21, ab Vers 28. Wenn ein Ochse einen Mann oder ein Weib stößt, sodass sie sterben, so soll der Ochse gewisslich gesteinigt und sein Fleisch soll nicht gegessen werden, aber der Besitzer des Ochsen soll schuldlos sein. Wenn aber der Ochse vor dem stößig war und sein Besitzer ist gewarnt worden und er hat ihn nicht verwahrt und er tötet einen Mann oder ein Weib, so soll der Ochse gesteinigt und auch sein Besitzer soll getötet werden. Wenn ihm eine Sühne auferlegt wird, so soll er das Lösegeld seines Lebens geben. Auch sein Besitzer soll getötet werden. Nun, ähnliche Bestimmungen hat auch unsere Rechtsprechung. Sie haben vielleicht keinen stößigen Ochsen und auch keinen Löwen, obwohl es auch Leute in Deutschland gibt, die halten sich einen Löwen im Garten und halten sich ein Zimmer voll Schlangengewimmel. Man liest es manchmal in der Zeitung. Irgendwann schreiten die Behörden ein, spätestens wenn an dem Garten, wo ein Löwe drin ist, eine Frau aus dem benachbarten Altersheim vorbeigeht und plötzlich erschreckt sie so, dass sie gleich zu Boden fällt und zieht sich ein.